auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Heute wird's eine Sendung der alten Säcke, denn wir müssen über das Wochenende sprechen, an dem zwei, mit Verlaub, alte Säcke tatsächlich mal wieder abgeräumt haben und das nach langer Durchstrecke. Der 20.04.2014, das war das letzte Mal, dass Lee Westwood und auch Matt Kuchar einen Siegerpokal in die Luft stemmen konnten. Am 20.04.2014, da hatte Lee Westwood in Malaysia die Maybank Open gewonnen und am 20.04.2014, da hatte Matt Kuchar das RBC Heritage für sich entscheiden können. Danach kam nicht mehr viel, zumindest nicht was Siege anbelangte bei den beiden. Eine lange Durchstrecke, die an diesem Wochenende beendet wurde. Auf den Tag genau gewinnen die beiden dann auch zusammen mal wieder ein Turnier. Gut, unterschiedliche Turniere. Bei Westwood war es die Nedbank Golf Challenge und bei Kuchar, da war es die Mayakoba Golf Classic. Also auf unterschiedlichen Kontinenten, aber die Dürre ging zu Ende. Zwei Mit-40er, die mal wieder gewonnen haben und zwei Mit-40er, die das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen. Hallo Desiree.
Hey, also gegen Mit-40er verwehre ich mich, und was ich auch ganz schön finde, ist, dass du die Anmoderation überhaupt nicht auf Bernhard Langer bezogen hast.
Da wollte ich noch sagen, wir kommen später noch zu einem, der noch älter ist, aber der eigentlich vom Kopf her wahrscheinlich viel jünger ist als Westwood, Kuchar und wir beiden zusammen.
Da diese Möglichkeit besteht durchaus, insofern okay, also dann count me in.
Gut, wir können auch noch über die Damen sprechen, da wurde es dann auch die Siegerin ein bisschen jünger. Aber lass uns erstmal auf die beiden Jungs in ihren 40ern gehen. Mit 40er meine ich auch nur schon 40 überschritten, natürlich nicht Mitte 40, da sind wir noch weit von entfernt, glücklicherweise.
Ja, eben. Unglaublich.
Deshalb European Tour Nedbank Golf Challenge. Am Ende Lee Westwood oben, minus 15 sein Score, 3 Schläge vor Sergio Garcia. Der wurde dann Zweiter, Louis Oosthuizen, minus 11, dann Dritter. So ging die Entscheidung dann am Ende aus in Sun City auf dem Gary Player Golfkurs. Und wir hören erstmal Lee Westwood, der doch sehr erleichtert war, dass er trotz seines hohen Alters doch noch gewinnen kann.
Pretty emotional, a little bit relieved. Still got it, I guess. And just nice to, it's nice to do it again under pressure and win against, you know, a couple of quality players at the end there, you know, Sergio and Louis were my two nearest challengers, and you know, it shots like it coming down the stretch, you know. You know, it's nice to just prove it to yourself every now and again.
Er hat es geschafft, 3 Schläge Rückstand vor der vierten Runde, am Ende 3 vor, also klang nach einem super Tag.
Also wenn man eine minus 8 nicht als Supertag bezeichnet, dann weiß ich auch nicht mehr, was dann sonst noch. Nein, Lee Westwood hat da wirklich einen 1A-Sahne-Schlusstag mit Sternchen hingelegt. Und entsprechend, ja, geht dann halt so ein Turnier dann auch verloren für Sergio Garcia, wo man eigentlich dachte, naja, also das ist jetzt, das sollte reichen, das lässt er sich nicht nehmen. Und es ist ja nun auch gar nicht so, dass er irgendwie wahnsinnig eingebrochen wäre. Er hat halt nur einfach 6 Schläge schlechter gespielt als Lee Westwood, und das ist dann halt genau der Unterschied.
Ja, die Runde von Sergio Garcia gar nicht so schlecht. 3 Birdies, 1 Bogey allerdings, und das zur Unzeit, nämlich gleich an der 1 parallel dazu. Oder ein Loch später hatte Lee Westwood einen Superstart in das Turnier hingelegt, nämlich gleich mit dem Eagle an der 2 dann gestartet. Wir hören mal Lee Westwood, wie er seinen Start und wie er seine Runde einschätzt, denn die war genauso wie die dritte Runde bogeyfrei.
Yeah, it's not such an easy start around this golf course, you know, when the wind's in the direction it was, and it was swirling around a lot as the day went on, and I made a nice putt for par at 1, and then obviously a great 3 went into 2 to about 3 feet, and then I made a lovely par at 3, and then just steadied off and gave myself birdie chances pretty much all the way around then, But it was essential to get off to a quick start and put a bit of pressure on Sergio.
Er hatte hinten raus Birdie-Chancen und da hat er gleich 6 von verwertet. Also auch da war er unheimlich sicher und wie er sagte, Druck ausgeübt auf Sergio, der dem nicht so viel entgegenzusetzen hatte wie vielleicht noch an den Tagen vorher oder in seiner ersten Runde, wo er mit einer 64 den Platz richtig auseinandergespielt hat.
Genau, also die erste Runde von Sergio ist ja ein bisschen vergleichbar mit der Runde von Lee Westwood, auch wenn Sergio keinen Eagle drin hatte. Aber ja, es ist halt tatsächlich so ein bisschen, Garcia hat so ein bisschen, dem ist so ein bisschen die Luft ausgegangen dann auf der Schlussrunde. Also wie gesagt, die ist irgendwie okay, aber ist dann halt nicht gut genug, wenn du innerhalb der ersten beiden Löcher dann 3 Schläge verlierst auf gut Deutsch, weil der Kontrahent einen Eagle spielt und du selbst einen Bogey. Und das ist genau das, was natürlich ein Taktikexperte jedem Golfer raten würde. Wenn du in die Schlussrunde gehst, bist nicht in Führung, dann schau, dass du dann in den ersten Löchern natürlich gleich mal hier ein bisschen Betrieb machst und ein bisschen was raushaust und damit den Führenden unter Druck setzt. Weil wenn der unter Druck ist, dann muss er verteidigen und dann haben wir wieder unser Szenario, was wir schon oft besprochen haben, nämlich, dass es irgendwie gar nicht so einfach ist, so eine Schlussrundenführung dann irgendwie ins Clubhaus zu bringen. Und ich glaube trotzdem, wie gesagt, nicht, dass Sergio Garcia sich da furchtbar grämen wird. Abgesehen davon sind die beiden halt auch wirklich super gute Freunde und haben sich umarmt und alles irgendwie schick. Und ich glaube, Sergio Garcia weiß auch, was der Sieg für Lee Westwood bedeutet hat jetzt. Und ganz ehrlich, ich habe Lee Westwood, glaube ich, noch nie so emotional gesehen. Mhm. Der hat ja, als er direkt vom 18. Grün runter kam, wirklich kaum einen Satz rausgekriegt und war im Prinzip, also darf man immer nicht sagen, aber offiziell in Tränen aufgelöst. Und hat einfach, wenn er natürlich dann auch sagt, so nach dem Motto, du weißt nie, ob du überhaupt nochmal gewinnst, so quasi auch in dieser Altersgruppe dann. Das ist natürlich klar, der jetzt nicht so ein tolles Jahr hinter sich und ich glaube, da kann Sergio Garcia dann auch sagen, hey man, alles gut, komm, nimm den Sieg hier mit. Der hat jetzt in letzter Zeit ja durchaus nette Erfolge gehabt, Garcia, und kann mit dem zweiten Platz jetzt wahrscheinlich auch leben, auch wenn ihm das natürlich nicht schmecken wird, dass er da nicht in der Lage war, mehr Birdies zu spielen am Schluss.
Aber du sagtest, die beiden gut befreundet, haben ja zusammen auch diverse Ryder Cups bestritten, diverse Ryder Cups gewonnen, unter anderem ja den letzten in Paris, da war ja Lee Westwood als Co-Captain auch noch mit dabei. Ja, aber die Form von Lee Westwood, die zeigte ja sowieso auch vor dem Ryder Cup schon ein bisschen nach oben, Made in Denmark, da hat er mitgespielt, geteilter Zweiter am Ende geworden, das Playoff verloren, aber die Ähnlichkeit zu diesem Turnier jetzt war, dass die Freundin Karen an der Tasche war, das scheint ihn so ein bisschen ja, in die richtige Richtung gepusht zu haben, hat er im Interview dann auch gesagt, das war schon eine tolle Sache und natürlich irgendwo auch was Besonderes und dass die beiden Saisonergebnisse, wo sie an der Tasche stand oder an der Tasche war, das Ding getragen hat, dann letztlich auch die herausragenden in diesem Jahr sind, spricht für sich.
Ja, also das ist zumindest ein guter Beziehungskit für den Moment. Nein, das ist einfach immer wieder dieser Wohlfühlfaktor und einem Lee Westwood mit seiner Erfahrung und seinen gefühlt x Turnieren, die er halt schon gespielt hat im Leben, wirst du als Caddy einfach nicht mehr so detaillierte Informationen geben, wie du das vielleicht noch einem Spieler so von 20 bis 25 machst. Und insofern ist es da dann auch jetzt nicht, also da würde ich tatsächlich nicht als essentiell wichtig einschätzen, ihm da einen wahnsinnig begabten Caddy, der super viel Erfahrung hat, an die Seite zu stellen, sondern da ist das dann einfach mit einer nahestehenden Person, ob in seinem Fall jetzt seine Freundin, ob das jetzt, gibt's ja, haben wir ja Schwager, bei Rory McIlroy und Frau und alles schon gehabt irgendwie bei anderen Spielern. Das ist dann der Wohlfühlfaktor letztendlich oder einfach ein gutes Kennen und mehr das Wissen, was braucht der andere psychologisch. Und wenn man so merkt irgendwie, okay, jetzt geht so ein bisschen gerade runter, wie kann ich den ein bisschen aufpäppeln? Und da ist es schon so, dass du natürlich im Idealfall, wenn es gut läuft, in der Beziehung schon auch weißt, wo die Trigger sind von dem anderen und wie du da mit einem Halbsatz einfach die Lage so ein bisschen vielleicht verbessern kannst. Und ich meine, Beziehung ist in dem Fall gar nicht auf Mann-Frau-Beziehung beschränkt, sondern es ist die Caddy-Spieler-Beziehung ist ja im Prinzip fast gleichbedeutend auf Tour jetzt rein von der verbrachten Zeit miteinander. Also ein Caddy, der eine lange Zeit mit einem Spieler zusammen ist, kennt den Spieler praktisch auch, zumindest was das Sportbusiness angeht, natürlich fast genauso gut wie dann der Ehepartner zu Hause, der gar nicht so oft mitkommen kann. Und diese Vertrautheit ist manchmal sehr, sehr wichtig und die scheint Lee Westwood jetzt bei diesem Turnier sehr geholfen zu haben.
Und da gibt es ja dann auch mitunter auch mal die unterschiedlichsten Dialoge auf der Bahn, wo dann zwischen Caddy und Spieler dann auch diskutiert wird und der Caddy sich mal durchsetzen kann, mal nicht. Bei Ashun Wu war es in dieser Runde oder an dieser Woche am Freitag auch der Fall, dass die beiden, also der Caddy und Wu, zusammen diskutiert haben und da können wir gleich nochmal reinhören in einen kleinen Chat zwischen Caddy und Golfer.
Just go back to the field. Just chip it to that ball and then we'll pop. Even if we make bogey, it's okay. We're still 100, 200. And then we've got 6-7 shots back on the leader.
Also eine Diskussion zwischen Caddy und Spieler kommt immer mal vor und das hängt in der Serie auch so ein bisschen davon ab, wie diese Beziehung eben ist, ob dann der Caddy auch sagen kann, du sei nicht verrückt, wie wir das eben gehört haben vom Caddy von Ashun Wu, sondern da vielleicht auch manchmal noch ein bisschen energischer einschreitet.
Ja, wobei es tatsächlich verwunderlich ist, weil ein Chinese lässt sich das nicht gern sagen, sei nicht verrückt, das hat immer was mit Gesichtsverlust zu tun. Da müssen die sich schon irgendwie sehr gut kennen, dass der sich diese Sprache erlauben darf, in Anführungszeichen. Generell ist es genau das, was ich meine. Du musst halt wissen, ob jemand gerade gepäppelt werden muss und ob du jemanden eher positiv motivierst und gegebenenfalls zur Not auch mal die Lage ein bisschen schönredest, damit der Spieler einfach sich nicht jetzt in so ein Loch fallen lässt. Oder ob du halt an einem gewissen Punkt einfach sagst, hey, man, was machst du hier? Jetzt beweg dich da mal zurück auf das Fairway, du kannst doch hier nicht das und das machen. Oder also wie auch immer die Situation ist, dass man einfach dem Spieler, der sich vielleicht verrennt in eine Lösungsmöglichkeit, die vom Caddy als definitiv zu riskant bewertet wird, dass man ihm dann auch sagt, hey, das bringt jetzt gerade überhaupt nichts, was du da machst. Mach bitte das, was man normalerweise macht. Schau, dass du irgendwie aufs Fairway kommst, mach den nächsten Schlag und wenn du dann Bogey kriegst, ist es auch nicht schlimm, so ungefähr. Mhm. Und insofern ist das, also da könnte man sicher Bücher drüber schreiben, wie da der Ton zwischen Caddys und Spielern ist und wie unterschiedlich das auch ist. Aber ja, also um auf Lee Westwood zurückzukommen, ich glaube einfach, dass er da offensichtlich mit ihr gut zurechtkommt und dass die Karen ihm da einfach das richtige Gefühl, die richtige Motivation irgendwie gibt auf der Runde und dass er sich dann da halt auch so weit wohlfühlt, dass er dann imstande ist, gute Ergebnisse zu spielen. Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Westwood vom Ryder Cup einfach ein positives Momentum mitgenommen hat, obwohl er gar nicht gespielt hat. Also das piekst natürlich ein Spieler immer, gerade Westwood, der so viele Ryder Cups schon gespielt hat und der ist da sicher nicht begeistert, siehe auch damals Bubba Watson, als er nicht gespielt hat und dann als Vice Captain dabei war. Das ist natürlich, stehen die eigentlich da und denken, ah, ich würde auch gern. Aber auf der anderen Seite nimmst du halt diesen kompletten Team-Move dann mit und der hat ja als Co-Captain auch offensichtlich gute Arbeit geleistet. Und das kann schon sein, dass das bei ihm durchaus auch auf die Karriere einen recht guten Einfluss hatte.
Er hat ja auch, was dann noch dazu kommt, diesen Kurs schon relativ oft gespielt und auch relativ gut gespielt. Wenn wir uns mal in seine Statistik da nochmal reinbegeben im Gary Player Country Club 2000, das ist schon ein bisschen her, 18 Jahre ist es her, da hat er das Dimension Data Pro M gewonnen. 2010 und 2011, da hat er auch die NetBank Golf Challenge gewonnen, da gehörte die noch nicht zur European Tour, aber da hat er da auch schon gespielt und entsprechend auch erfolgreich abgeschnitten. Also Platzkenntnis, auch wenn an dem Platz sich natürlich in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen was geändert hat, natürlich auch noch ein Faktor auf dem Weg zu seinem 24. European Tour Titel im 530. Start und seinem 43. Sieg weltweit in seiner Karriere. Das sind also wirklich auch Zahlen, die man sich da nochmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Desiree, das Einzige, was bei Westwood eben noch fehlt, das ist dieses verdammte Major.
Ja, und das ist jetzt, weiß ich nicht, wo das herkommen soll, wobei du weißt es tatsächlich nicht. Also ich träume jederzeit zu, da irgendwie womöglich bei den Open da mal so einen Coup zu landen und da tatsächlich dann auch wie Kai aus der Kiste irgendwie dann doch nochmal aufzutauchen. Er war so oft so knapp dran und das gehört da halt zu den, wie soll ich sagen, Historybook Unvollendeten, genauso wie auch Luke Donald zum Beispiel. Beide waren schon die Nummer 1 der Welt. Beide haben keinen Major-Sieg. Da sieht man mal wieder, wie bequem das für Martin Keimer ist. Der kann sich darauf ausruhen, dass er das schon zweimal geschafft hat. Und einfach, also dass er diesen Makel einfach nicht mit sich rumträgt, und das nervt natürlich auch irgendwann. Du bist dann irgendwann über 40 und jeder sagt, boah, du hast das erreicht und wirft mit Zahlen und Statistiken um sich. Und als du die vorgelesen hast, war halt auch mein erster Gedanke, ja, nett, aber ein Major hat er halt nicht gewonnen. Und das ist halt, das ist leider so. Man beurteilt das so, das ist im Tennis, glaube ich, auch so ein bisschen ähnlich. Da geht es halt auch um Grand Slams, da geht es halt auch darum, was hast du da an richtig ganz, ganz großen Turnieren gewonnen. Und da muss sich Lee Westwood vielleicht auch einfach ein bisschen mit der Situation anfreunden. Und es fällt mir gerade eine Freundin ein, die Kinderwunsch hatte und sich dann irgendwann von verabschiedet hatte, weil es einfach nicht geklappt hat. Und auf einmal war sie schwanger. Und vielleicht ist bei Lee Westwood ja auch so, dass wenn er sich final von dem Druckgedanken verabschiedet, einen Major gewinnen zu müssen, dass es dann auf einmal passiert.
Und ansonsten, hat er ja auch noch die Chance, dann auf der Champions Tour vielleicht das eine oder andere zu gewinnen. Haben ihm ja ein paar Spieler da auch vorgemacht. Miguel Ángel Jiménez zum Beispiel. Dem ist das ja auch dann erst vergönnt gewesen. Oder noch berühmter Colin Montgomery.
Ja, das ist natürlich der berühmte Kollege, der einen ähnlichen Verlauf sozusagen genommen hat. Trotzdem denke ich, Lee Westwood hat noch ein paar gute Jahre jetzt auf der regulären Tour und wird die auch nutzen wollen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es so, wenn man da so ein bisschen entspannter wird und nicht mehr ganz so viel Druck auf sich selbst auch ausübt, vielleicht klappt es dann gerade deswegen.
Thema Druck, Martin Keimer, du hast ihn schon angesprochen. Den Druck, Majors zu gewinnen, hat er nicht mehr, aber den Druck, sein Golfspiel wieder so konstant hinzukriegen, dass es über 4 Runden wirklich funktioniert, den hat er und den macht er sich auch selber. Und das hat in der Türkei letzte Woche ja noch gut geklappt mit dem geteilten 5. Platz. In dieser Woche geteilter 21. Platz nach ziemlich katastrophalem Start. Immerhin, was man als Positives rausholen kann, eine Steigerung. 66 am zweiten Tag, nach der 76 am ersten und dann 2 solide 71er. Wie würdest du es einschätzen?
Es war eine 69 am zweiten Tag, Entschuldigung.
Was habe ich gesagt?
Nachgerechnet.
Habe ich 79 gesagt? Nein, 69 natürlich.
Ja, da ist ja völlig wurscht, aber eine deutliche Steigerung auf jeden Fall am zweiten Tag, da hast du völlig recht. Und ja, er hat halt, also mit so einem ersten Tag ist halt auch schwer, dann irgendwie dann noch so richtig gut in ein Turnier reinzukommen. Du bist nur am Aufholen, du bist nur irgendwie dabei, halbwegs in so Regionen zu kommen, wo es mal wieder irgendwie ein bisschen relevant wird vom Ergebnis her. Und insofern hat ihm da der erste Tag sicher einen gewissen Streich gespielt, beziehungsweise da war es einfach nicht gut. Viel zu viele Bogies, das brauchen wir gar nicht groß drüber reden, das weiß er selber. Zweiter Tag dann okay mit der minus 3, die beiden Schlusstage mit einer 71. Irgendwie okay, aber natürlich jetzt auch weit entfernt von dem, was man da machen kann. Also gerade wenn man sich jetzt vergleichbare Kollegen wie Garcia und Westwood anguckt und schaut, wie die da so einen Platz auseinandernehmen, von diesen Ergebnissen war Martin Keimer an diesem Wochenende jetzt einfach sehr weit entfernt. Und deswegen hängt er da auf diesem 21. Platz rum, der ihm persönlich jetzt nicht wahnsinnig viel geben wird. Zusammen übrigens mit einem sehr prominenten Kollegen, nämlich Rory McIlroy, der das Ganze, obwohl er ja sonst eher jemand ist, der spektakuläre Ausschläge nach oben und unten hat, der die Ausschläge eher in den Runden dann hatte, wie zum Beispiel in seiner Schlussrunde, wo er auf der 3 einen Triple Bogey spielt und dafür auf der 14 einen Eagle. Aber er hat sonst die Rundenzahlen ziemlich konstant gehalten, 72, 71, 73, 71 und ist aber halt damit auch wirklich untere Mitte vom Niveau her jetzt bei den Verbleibenden in diesen Playoffs. Und also Rory McIlroy ist da sicher, also kann sich mit Keimer zusammensetzen und ein Bierchen trinken und die werden beide nicht glücklich sein mit diesem Wochenende.
Glücklich sicherlich auch Maximilian Kiefer, insgesamt nicht geteilter 60. Platz, eine 75 zum Auftakt, dann eine 71, dann eine 76, dann nochmal eine 75, also plus 9 am Ende der Score, wo er wahrscheinlich ganz schnell den Mantel des Vergessens drüber decken will.
Ja, also einfach insgesamt 3 Triple Bogies. Das ist ja auch immer sowas, also ein Triple Bogey spielst du als Spieler verständlicherweise nicht besonders gern. Und hat er auf, also nur am Moving Day hat er sich das gespart, er hat aber genügend andere Bogies gespielt. Es ist so ein bisschen schade, weil er hat schon durchaus Birdie-Möglichkeiten natürlich immer wieder gehabt und hat die auch verwandeln können, das wollte ich sagen. Aber viel zu viele Bogies eben und sehr, sehr viel auf und ab und dann eben Richtung Ende einfach auch zu viel ab. Insofern liegt er jetzt ergebnismäßig leider zu Recht auf diesem 60. Platz. Das kann er auch besser. Das hat er in letzter Zeit auch schon so gezeigt. Und wir warten dann natürlich drauf, dass er da einen besseren Turnierverlauf hat. Weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht so repräsentativ für das, was er leisten kann.
Aber wir können da vielleicht auch Mut machen mit einem Zitat des Mannes, über den wir gleich noch ausführlich sprechen werden. Über das Zitat von Matt Kuchar, der nämlich gesagt hat, nach seinem Sieg am Wochenende bei der Mayakoba Golf Classic: Golf such a funny game, it's hard to predict when it's going to come around. Vielleicht dann auch für Maximilian Kiefer, gilt im Grunde für alle. Nächste Woche oder in dieser Woche dann das große Finale beim Race to Dubai, nämlich die DP World Tour Challenge. Das World Tour Championship in Dubai wird es ausgetragen. Francesco Molinari und Tommy Fleetwood, die werden sich da dann wieder um die Krone balgen. Momentan liegt ja Molinari noch etwa 1,1 Millionen Euro an Preisgeld vor seinem Ryder Cup Kumpel. Das ist natürlich das große Thema dann in dieser Woche. Aber jetzt das große Thema bei uns: der Blick auf die PGA Tour, zur Mayakoba Golf Classic und zu Matt Kuchar.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Desiree Wolf und Malte Asmus melden sich zurück und wir schauen jetzt auf die PGA Tour, auf die Mayakoba Golf Classic und auf Matt Kuchar, der am selben Tag wie Lee Westwood auf der European Tour vor 4 Jahren, am 20. April 2014, sein letztes Turnier gewinnen konnte, danach eine Durchstrecke durchmachte und jetzt auf den Tag genau wie Lee Westwood diese dann auch durchbrach. Also zwei Männer in ihren 40ern an diesem Wochenende erfolgreich, und Matt Kuchar, der gewann das Turnier am Ende mit minus 22, einen Schlag vor Danny Lee und 3 Schläge vor JJ Spawn, Richie Werenski. Die beiden teilen sich den 3. Platz. Aber Desiree, lass uns über Matt Kuchar erstmal sprechen. Der Mann, der hat an allen Runden oder nach allen Runden am Ende vorne gelegen, eine 64, eine 64, eine 65 und eine 69 auf den Platz gelegt. Gestern wurde es dann noch mal ein bisschen enger.
Ja, auch so ein bisschen ähnlich wie auf der European Tour. Also ich bin in den Sonntag eigentlich rein mit dem Gefühl, also so sehr ich weiß, wie schwierig das ist, oder so gut ich weiß, wie schwierig das ist, am Schlusstag immer so Führungen durchzubringen, sind es mit Kuchar und Garcia einfach zwei alte Hasen vorne, und da sollte eigentlich bei den Führungen, die sie beide haben, nichts mehr groß passieren. Und prompt zeigt einem natürlich der Turnierverlauf dann immer, egal ob nun auf der European oder auf der PGA Tour, dass es doch ganz anders kommen kann. Kuchar hat sich im Prinzip da lange Zeit vernünftig präsentiert auf der Schlussrunde. Überhaupt nicht spektakulär. 2 Birdies auf den Frontline, irgendwie alles okay. Birdie 11, Birdie 13, da dachtest du dann letztendlich, also nicht du, aber Mann oder speziell ich, dachte ich dann, ja, okay, das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Und dann hat er tatsächlich eben an der 14 und an der 15 zwei Bogies gespielt und damit die Tür nochmal aufgemacht. Und das hat natürlich Danny Lee mitgekriegt. Und der hat eh natürlich einen sehr, sehr, sehr guten Sonntag gespielt mit dieser 65, die er gespielt hat. Und hat dann natürlich so ein bisschen gerochen, dass da noch was geht. Der hat die Frontline schon besser gespielt, hat dann statt -2 da schon eine -4 stehen gehabt, schon 2 Schläge aufgeholt, dann auch nochmal 2 Birdies. Da war dann Gleichstand quasi. Und dann kam eben das Bogey an der 14 von Matt Kuchar, und da ist er dann schon rangerobbt. Und entsprechend hat er dann zwar an der 15 solidarisch auch ein Bogey gespielt, da konnte er sich nicht weiter verbessern, aber an der 16 nochmal ein Birdie und hat damit natürlich Druck gemacht. Und dann hast du einen Schlag hinter dir, Danny Lee im Nacken, und weißt genau, der hat einen besseren Tag als du gerade aktuell, und dann wird es halt auch von Matt Kuchar schwer. Und dann ist die Aufgabe halt tatsächlich, das von der 16 bis zur 18 noch irgendwie ins Clubhaus zu zittern. Und das hat er dann gemacht.
Das hat er gemacht, und er wurde hinterher dann im Siegerinterview auch gefragt: Hast du eigentlich aufs Scoreboard geguckt?
It was tough. Not as many scoreboards as probably a typical PGA event. Thankfully, you were out there to give me a heads up every now and then. And I certainly didn't want a 3-footer on the last to win this thing. I was hoping to have a 3-4-shot lead and some wiggle room. But man, that one felt awfully good.
Also er wurde immer mal auf dem Laufenden gehalten, unter anderem, glaube ich, auch vom NBC-Reporter.
Genau, und wobei du dann schon letztendlich auch viel auf dein eigenes Spiel einfach gucken musst. Das machen die Spieler auch. Und du musst einfach schauen, dass du deine Scores irgendwie machst, weil du kannst dich da, also natürlich ist es hilfreich, wenn man weiß, oh, jetzt mal Vorsicht, weil da kommt einer von hinten, aber du wirst dich damit nicht jede 5 Minuten beschäftigen. Insofern ist es immer so ein bisschen eine andere Betrachtung von uns, die wir ja dauernd in so einer Übertragung alles wissen, in Anführungszeichen. Und das ist für einen Spieler besser, dass es nicht so ist. aber Matt Kuchar da natürlich auch, ist sowieso, Matt Kuchar ist einer der nettesten Spieler überhaupt irgendwie auf Tour und ist da natürlich dann auch noch irgendwie sehr nett zum Reporter und sagt halt eben auch noch vielen Dank, dass du ab und zu mal was gesagt hast. Also klar, sind die da auch in Kontakt. Und insofern, ja, der hat sich wirklich dieses Angriffs erwehren müssen und er wusste es auch. Also das ist auf jeden Fall klar.
Und er hat dann auch nochmal auf seine eigene Leistungsentwicklung geguckt, war ja in diesem Jahr alles nicht so besonders berühmt. Ein Jahr 2018, was zu den Schwächeren in der Karriere von Matt Kuchar gehört. Aber die Leistungssteigerung, auch im Vergleich zur letzten Woche in Las Vegas, die hat ihn dann doch schon sehr positiv gestimmt.
I was hitting it beautifully. I felt really good. It was just a matter of having some putts go in. And golf is such a funny game. It's hard to predict when it's going to come around. Normally I tend to, you know, gradually grow bits by bit and kind of have a couple top tens and then contend, but to have a 60th place finish and then a win is pretty amazing.
Ja, so schnell kann es dann gehen. Wir hatten das vorhin auf der European Tour schon angesprochen, als kleinen Mutmacher für Maximilian Kiefer und Martin Keimer und Co., die dann eben doch ein bisschen weiter hinten lagen, also zumindest nicht vorne in der Entscheidung mit dabei waren. Kuchar hat es gesagt, bei ihm das Putting den Unterschied ausgemacht zur letzten Woche, aber was auch brillant war bei ihm, das war das Spiel bei den Greens in Regulation, 80% über die Woche.
Ja, das sind natürlich Werte, auf denen man aufbauen kann und insofern erklärt sich dann auch das Turnierergebnis von Matt Kuchar. Und er gibt im Prinzip Sergio Garcia recht, wir hatten das in einer der vergangenen Sendungen erwähnt, dass ja Garcia unter anderem auch gesagt hat, dass es für ihn in dem Jahr so besonders schwer war, weil er immer knapp um einen Schlag meistens den Cut verpasst hat und dann das Wochenende nicht spielen konnte. Und die Theorie von Sergio Garcia war ja eben, das ist egal, wenn du 50. oder 60. bist und da unten rumkrebst, aber du bist noch im Cut, dann hast du deinen Spielrhythmus und dann kann das jederzeit ganz schnell mal klappen, wenn du dich dann auf einem Platz quasi zu Hause fühlst. Das sind meine Worte, das ist kein direktes Zitat, aber er hat auf jeden Fall wörtlich gesagt, also wenn du, das Wichtige ist einfach das Wochenende zu spielen, dass du in deinem Rhythmus bleibst und nicht immer 2 Tage spielst, dann wieder irgendwie wieder 2 Tage ausgebremst bist. Und das hat sich jetzt bei Matt Kuchar gezeigt. Er hat das bilderbuchmäßig nachgemacht mit einem 60. Platz da in Vegas letzte Woche, wo du merkst, das Spiel ist eigentlich da, der Rhythmus ist eigentlich da, es funktioniert eigentlich alles, aber ich bin jetzt mit den Grüns nicht so zurechtgekommen oder das Putten funktioniert aus irgendeinem anderen Grund nicht, wie auch immer. Und dann kommst du an einen anderen Ort und hast ein anderes Gefühl natürlich, ein anderes, also man darf das nicht unterschätzen, wie groß natürlich der Einfluss der Plätze ist, den die da spielen. Also wie sehr das einem Spieler auf einmal schlagartig entgegenkommen kann. Und dass das dann eben auch mal schnell so ein Push geben kann, dass so ein Spieler von 60 auf 1 rutscht und eben nicht erstmal wieder Top Tens und dann in Contention und dann irgendwann ein Sieg, sondern dass das ganz schlagartig gehen kann. Und insofern Matt Kuchar also offensichtlich auch ein Anhänger der Sergio Garcia-Theorie.
Und er hat sich ja mit diesem Sieg dann nicht nur den Traum erfüllt, diese Durststrecke zu beenden, sondern es gibt ja dann auch noch einen Trip nach Hawaii zu Beginn des nächsten Jahres. Und das hat er auch auf sehr lustige Art und Weise dann im Interview nach seinem Sieg dann nach außen gegeben.
Well, I'm awfully excited. I mean, my 2018 wasn't what I wanted out of 2018, but this is certainly a high note. This is an amazing thing to get a win in Mexico, to go from Ola to Alaho, going to Hawaii. Can't wait to go Aloha, and I am so excited about that.
Ola, Alao, Aloha, also getrunken hatte er noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber da kann man schon mal durch.
Auch tatsächlich kurz so klang, ich habe nur gedacht, what?
Das ist aber schön, man hat so einen Wortwitz, der einem einfällt und dann versammelt man ihn erstmal komplett.
Ganz genau, das ist der Klassiker, das kennen wir leider auch,
oh ja.
Aus leidvoller Erfahrung.
Aber wir können schneiden, er nicht.
Ja, wobei wir schneiden ja eigentlich auch fast nichts.
Wenig.
Nee, das ist tatsächlich da natürlich die Begeisterung, die mit ihm durchgeht. Das ist ja auch das Interview, wo er direkt von 18 runterkommt. Und Da sieht man aber wieder, dass es für die Spieler echt ein richtiges Motivationsding ist, Hawaii dann spielen zu dürfen. Also dieses Tournament of Champions als Turniersieger da aufzutauchen, das ist so ein ganz wichtiger Bestandteil geworden. Auch so gerade im Kreis derer, die sich darüber definieren, dass sie normalerweise schon irgendwann mal in der Saison gewinnen. Ja. Und das hat Kucha jetzt ja jahrelang nicht mehr gehabt. Du hattest ja die Zahlen alle schon genannt. Ich finde es immer noch nett, dass die sich wirklich quasi abgesprochen haben. Wahrscheinlich hat Kucha Westwood angerufen und hat gesagt, hey komm, das ist jetzt irgendwie 4 Jahre und was weiß ich wie lange her. Damals haben wir da auch zusammen gewonnen, komm, das machen wir jetzt nochmal. Also so fühlt sich das ja fast an. Und aber für Kucha natürlich, der ja damals auch fast ausgeflippt ist, natürlich über seine Bronzemedaille bei Olympia. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wahrscheinlich können das auch ganz viele Golffans, wie er ein Selfie oder einfach nur ein Bild hat machen lassen von sich mit Michael Phelps. Und Michael Phelps guckt ihn so völlig irgendwie konsterniert an, so nach dem Motto, wieso willst du dich jetzt mit mir ablichten lassen? Du hast so ein komisches Ding, die Farbe kenne ich gar nicht, genau, die du da um den Hals hängen hast. Was ist das? Ach, Bronze, das gibt's echt. Und Phelps so gefühlt, also hat er natürlich nicht umgehabt, aber mit 84 Goldmedaillen sonst gekrönt. Und aber für Matt Kuchar war das natürlich, diese Bronzemedaille war der Hammer für ihn bei Olympia. Danach dann aber eben irgendwie, also es war auch so ein, also es war halt auch kein Sieg, das war natürlich ein riesen Highlight und drumherum einfach eine sehr, sehr lange Durststrecke jetzt, was Turniersiege anbelangt. Und es ist schon so, also ich meine, wir gucken ja dann auch jetzt permanent da immer hin und also wenn ich jetzt ganz böse bin, war es dann bei mir auch schon so, dass wenn Kucha irgendwo aufgetaucht ist, ich dann auch schon so ein bisschen gedacht habe, naja, hat das auch schon länger nicht mehr so geklappt. Also den würde ich jetzt als nicht so gefährlich einstufen. Da ist man ja dann, also das ist sehr schlecht eigentlich, dass das so ist, aber dass man schnell auch als Außenstehender dann dabei, die Leute so ein bisschen abzuschreiben irgendwie und zu denken, naja, da ging jetzt auch schon länger nichts mehr. Irgendwie, also gönnen wird man es ihm, netter Typ, aber wahrscheinlich wird das auch wieder nichts. Und insofern freut es mich total, dass er da jetzt einfach einen totalen Gegenpol setzen konnte und jetzt einfach auch für sich, für die 40er, die jetzt beginnen bei ihm, ist es einfach total wichtig, dass man weiß, hey, ich kann noch gewinnen und das kann alles wunderbar zusammenfallen. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, was aber total wichtig ist, ist sein Caddy. Ja. Weil er ja tatsächlich auf dem Platz in Mexiko mit dem lokalen Club-Caddy praktisch unterwegs war, El Tucan. Und dieser Caddy war in Tränen aufgelöst. Natürlich an der 18 hat sich die Fahne mitgenommen und unterschreiben lassen. Und das ist natürlich für den wahrscheinlich der größte Tag des Lebens. Und da sieht man mal, dass so ein Spieler eben mit Kucha auch mehr, also sein regulärer Caddy war irgendwie verhindert, also jetzt nicht krankheitsbedingt, sondern hatte irgendeine Reunion, habe ich wahrscheinlich irgendwie so ein Schulereignis. Und dann hat er da einfach halt den Vor-Ort-Caddy genommen vom Club, dem eben der Zug geteilt hat. Und damit kannst du halt auch einen Turniersieg holen.
Naja, Platzkenntnis ist nicht von der Hand zu weisen. Und da zieht man dann auch mal den lokalen Caddy der eigenen Frau vor. Weil die hat er ja, das haben wir ja am Freitag schon berichtet, dann mal verliehen an Zach Johnson. Ja. Als Caddy. Alles im jugendfreien Rahmen.
Oh mein Gott. Gala-Podcast hier. Diese Aktion, dass seine Frau von Zach Johnson zu Ende gecaddied hat, weil er sein eigener Caddy tatsächlich medizinische Probleme hatte, hatten wir ja schon erzählt und hat Zach Johnson übrigens leider nicht wirklich viel weitergeholfen im weiteren Turnierverlauf. Aber ich glaube halt, dass seine Frau, die CB heißt sie, dass die dann halt auch jetzt nicht immer Lust hat, da wirklich dann 4 Tage lang die Tasche zu tragen und ihren Mann dann lieber auch als Zuschauerin dann anfeuert und einfach so ihm da Unterstützung gibt. Und ich find's immer schön, wenn dann diese Club-Caddies einfach auch so Momente haben, wo dann ein Turnier kommt und wo die dann mit so einem Wahnsinns-Professional zusammenspielen, aber dem die Tasche tragen dürfen und dann auch mal Anerkennung für das bekommen, was die immer machen. Also es gibt ja einfach Länder, wo diese Caddies Pflicht sind. Da gehört Mexiko übrigens auch gerne mal dazu auf einigen Plätzen. In Asien ist es sowieso so, dass du Caddies dabei hast. Das sind verstörenderweise, also für mich jetzt verstörenderweise fast immer Frauen, die diesen Job dann machen. Also ganz, ganz komisch. Also vielleicht so irgendwie für Handlanger dann irgendwie genug. Auf der anderen Seite ist Caddy ja ein wichtiger Job. Die sind auch super gut. Also ich habe in China mit einer Caddy-Dame gespielt, die hat 2 Löcher gebraucht, dann wusste sie, wie ich spiele und was ich verlängern habe und hat sie mir die Schläge nur noch entgegengestreckt. Also, und das war immer das, was ich auch genommen hätte. Insofern, die war super. Aber lange Rede, kurzer Sinn, so ein Club-Caddy es ist ein Riesenmoment für ihn und das gönne ich ihm total. Und er hat offensichtlich einen guten Job gemacht, wenn er Matt Kuchar da über diesen Platz leitet. Auch wenn Matt Kuchar viel Erfahrung hat, du musst trotzdem natürlich einige Sachen da immer wieder letztendlich auch ihm da helfen. Und das hat er offensichtlich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und Kuchar ist natürlich auch ein Typ, mit dem man, glaube ich, auch gut zusammenarbeiten kann. Also der halt keine Zicke ist und jetzt nicht irgendwie... Ich will jetzt ja nicht über Phil Mickelson sprechen, tolles Stilmittel, aber der da ja mit Caddies, wie man weiß, durchaus empfindlicher ist und da auch nicht reingeredet haben möchte. Ich glaube, bei Kuchar ist es wirklich ein guter Umgang und der ist da sehr, sehr kompatibel auch mit jemand Neues und dann kann das, glaube ich, auch richtig Spaß machen.
Und das hat auf jeden Fall mit Kuchar in Mexiko unheimlich viel Spaß gemacht. Er darf nach Hawaii fahren, Ricky Fowler noch nicht, weil der hat in diesem Jahr eben noch nicht gewonnen. Du sprachst vorhin über Sportler und Golfer, die regelmäßig gewinnen. Eigentlich war Ricky Fowler auch so einer. In jedem Jahr, in den letzten Jahren, hat er zumindest einmal immer triumphiert. In diesem Jahr droht er leer auszugehen.
Ja, und ehrlich gesagt, also jetzt wird es langsam eng. ja, es ist irgendwie, bei Ricky Fowler ist es so, dass das alles... Also das ist so der Klassiker, das gibt's aber halt dann auch, dass du dauernd denkst, nächste Woche ist er dran. Also dass man von außen irgendwie dauernd impliziert, also er ist ja auch wirklich ganz, ganz oft in Contention, gutes geteilt, das 16. das war jetzt für seine Verhältnisse wirklich nicht gut, er ist meistens in den Top 10 dann irgendwo und auch ganz vorne mit dabei und hat meistens irgendwann im Verlauf des Wochenendes, denkt man, ja, Ricky Fowler ist auch noch dabei, der kann auch noch kommen und im Moment ist es einfach ein Tick zu wenig, reicht nicht, um einen Turniersieg jetzt gerade zu holen. Und bei Ricky Fowler habe ich immer so ein bisschen die Bedenken, dass er irgendwann drüber anfängt nachzudenken. Die Bedenken muss ich nicht haben, weil das weiß man, dass er darüber nachdenkt. Dass natürlich so seine Spring Break Kollegen und Buddies und halt auch jüngere Buddies wie jetzt zum Beispiel Justin Thomas und Jordan Spieth sowieso, aber auch ein paar andere noch, die da auch nachkommen, die auch von dem Jahrgang kommen, dass die halt einfach da locker flockig immer wieder mal auf der Tour irgendwelche Siege holen und er sich doch deutlich schwerer tut. Also er ist immer jemand, der für einen Sieg gut ist und er ist leider oft jemand, der ihn dann doch nicht nach Hause bringt. Und plus natürlich die Westwood-Lage, dass er auch jetzt irgendwie natürlich dem Major-Sieg hinterherrennt, ist auch so ein bisschen unvollendet im Moment. Obwohl, immer wenn ich ihn sehe, denke ich mir auch, na, der ist fällig, das ist ja alles nicht schlecht, was er macht. Aber also im Moment ist da so ein bisschen, fehlt so ein bisschen der letzte Kick, der ihn dazu bringt, da ganz vorne zu landen. Und würde ich ihm aber trotzdem wünschen, weil auch Ricky Fowler einfach, der kann Golf spielen, dass einem die Ohren wackeln und das kann er nur zurzeit irgendwie nicht so ganz auspacken.
Geteilter 16. bei diesem Turnier. Übrigens schlaggleich minus 14 mit Stefan Jäger. Und für den ist das natürlich ein großer Erfolg.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Vor allen Dingen, weil er sich eben auch, wir haben ja bei Stefan Jäger schon öfter mal gesagt, dass er halt dann auch so Ausrutscherrunden hat, die ihn dann viel Punkte kosten oder einfach auch viele Platzierungspunkte. Und hier hat es super angefangen mit einer 65 in der ersten Runde. Das war natürlich ein totaler Knaller. Da hat er wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Hat da auf den Frontline in der ersten Runde gleich mal 6 Birdies gespielt, war da auf minus 6 gelegen. Dann hat er sich leider ein Double Bogey geleistet auf der 12. und dann aber nochmal 2 Birdies hinterher zum Reparieren. Entschuldigung, das Double Bogey war sein Beginn. Sorry, er hat auf den Back 9 angefangen, mit einem Double Bogey ins Turnier gestartet, so rum. Dann hat er mit 2 Birdies das repariert und dann hat er die Front 9 hinterher geschoben mit 6 Birdies. Also das ist ein toller Verlauf, gerade auch von ersten Tag, wo du nicht gleich am Anfang eins auf die Mütze bekommen möchtest. Und hat aber dann alle drei folgenden Runden eben auch in den 60ern gespielt. Das ist nämlich schon mal wichtig, dass da nicht irgend so eine 72 dann rumhängt, die einen wirklich weit wegbringt von den Top 10. Hat jetzt mit einem geteilten 16. die Top 10 nicht erreicht, aber das ist trotzdem ein sehr konstantes Ergebnis, ein sehr gutes Ergebnis. Und ich meine, du hast Ricky Fowler schon genannt, der schlaggleich liegt. Da liegt auch Tony Finau auf dem geteilten 16. Dahinter liegen noch Billy Horschel und Jason Duffner. Also es ist ja nicht so, dass da lauter Leute waren, die nicht Golf spielen können. Da kann sich Stefan Jäger, glaube ich, auf der 16. da jetzt gut einordnen und einfach viel mitnehmen. Für ihn ist immer noch die Phase, ich sehe es von außen zumindest so, dass er sich immer noch auf der PGA-Tour reinspielt. Ich meine, wir haben Leute so diese Cameron Champs, die da irgendwie kommen und im zweiten Turnier gewinnen. Das gibt es natürlich auch. Aber das ist vielleicht auch nicht der Maßstab für alle. Und für Stefan Jäger ist es mehr so eine Politik der kleinen Schritte. Und ich finde, das war ein sehr, sehr guter kleiner Schritt.
Und für Cameron Champ gab es auch wieder einen okayen Schritt, geteilter Zehnter. Auch wenn es auf der Schlussrunde nochmal 5 Plätze runterging für ihn. Aber das sind so diese Lehrgeldnummern, die man dann eben zahlen muss. Aber vor allen Dingen die zweite Runde kann man nochmal hervorheben. Eine 62 da auf den Platz gezaubert.
Boah, 62 geht's, ist oder? Okay. Ja. Nein, also die 62 am Freitag war natürlich fantastisch. Und bei Cameron Champ, den wir jetzt immer so ein bisschen nebenher beobachten, ist es so, dass er tatsächlich am Schlusstag nochmal angegriffen hat. Und ich hatte so, also es gab durchaus ein mögliches Szenario, wo er noch an Matt Kuchar rankommen kann, wenn Kuchar Fehler macht, die er dann gemacht hat, diese beiden Bogies. Cameron Champ hat nämlich zwar mit einem Bogie angefangen am Schlusstag, dann aber gleich ein Birdie hinterher, also war dann auf Even, hat dann einen Eagle an der 5 gespielt, 2 Birdies, 7-9, war dann schon mal auf -4 für den Tag und hat sich da so ein bisschen rangerobbt. Und dann hat er nochmal 2 Birdies gespielt auf 11 und 13 und du dachtest, oh hallo, da kommt wieder einer, der war auf -6 für den Tag. Und dann hat ihn leider auch auf der 14 übrigens das gleiche Schicksal oder ein noch schlimmeres Schicksal ereilt wie Matt Kuchar. Er hat nämlich dann einen Double Bogey gleich mal gespielt. Und das hat ihn dann ausgebremst. Da hat man dann gemerkt, irgendwie jetzt ist der Faden gerissen. Hat dann der 15 dann zwar das Paar gespielt, aber 16 Bogey, 17 Double Bogey, 18 nochmal kosmetisch ein Birdie. Das ist auch wichtig, dass so eine Runde dann nochmal gut abschließt. Aber diese 14 bis 17 mit eben 2 Double Bogeys, einem Bogey, ist dann genau dieses Lehrgeld, von dem du gesprochen hast. Und das ist auch überhaupt nicht irgendwie von oben herunter irgendwie gemeint, sondern das ist einfach ein junger Spieler, der unfassbares Potenzial hat. Das ist halt einfach, wenn du allein die Statistiken siehst, also auch einfach seine Auftreffgeschwindigkeiten und sonst irgendwas, Durchschwunggeschwindigkeiten, die sind Hammer. Mhm. Und dass der jetzt nicht jedes Turnier gewinnt, wo er einfach nur irgendwie am Start ist, das war uns allen klar. Aber dass er jetzt seit seinem Turniersieg bei jedem Turnier da unter den Top 10 war, aber gefühlt eigentlich schon, so lange ist er noch gar nicht her, ist einfach eine super konstante Leistung. Und also bei ihm, boah, ich hoffe, ich falle jetzt nicht aus dem Fenster, aus dem ich mich gerade lehne, aber da ist also ein weiterer Turniersieg eine Frage der Zeit aus meiner Sicht.
Also irgendwann wird er auf jeden Fall kommen. Wie schnell, das ist natürlich dann immer die Frage, weil, wie hat Matt Kuchar gesagt, Golf is such a funny game. Also mal gucken, wie schnell das dann geht. Alex Shaker, der hatte übrigens leider den Cut verpasst nach 2 Runden, so gerade unterhalb der Cut-Linie gelegen. Und wir machen noch weiter in unserem, ja, in unserer Sendung der alten Männer, beziehungsweise, ja, wir sprechen ja vor allen Dingen über alte Männer und gucken noch zu den Champions, zur Champions Tour, nämlich zum Charles Schwab Cup Championship. Und da gewann natürlich ein alter Mann, einer über 50. Und unser alter Mann, der hat dann auch mal wieder die Saisonwertung gewonnen. Bernhard Langer nämlich zum, ich glaube, 7. Mal in Folge. Wir gucken gleich mal ganz genau auf dieses Turnier im Phoenix Country Club.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Wir kommen zur Champions Tour hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Das Charles Schwab Cup Championship im Phoenix Country Club an diesem Wochenende im Mittelpunkt des Interesses. Und natürlich die Frage, gewinnt Bernhard Langer zum 5. Mal den Schwab Cup, zum 7. Mal in Folge die Money List der Champions Tour? Und wir können es vorwegnehmen, ja, er hat es geschafft, auch wenn er im Turnier am Ende auf dem geteilten 13. Platz nur lag. Gesiegt, das Turnier gewonnen, hat Vijay Singh Desiree, ein uns sehr bekannter Mann von der PGA Tour. Du kennst ihn auch noch, beziehungsweise Teile von ihm auch noch sehr, sehr gut. Das klingt jetzt auch schmutziger, als es ist.
Weird. Aber
lösen wir gleich auf. Ist komplett jugendfrei. Er hat auf jeden Fall gewonnen mit -22, hatte einen 6-Schlag-Rückstand nach der 3. Runde und gewinnt am Ende mit 4 Schlägen Vorsprung vor Tim Petrovic und den geteilten 3. Wes Short und Scott McCarron. Und da McCarron nicht gewann, konnte Langer sich über die Saisonwertung freuen. Aber wir gratulieren erstmal Vijay Singh, die Serie. Und du kannst nochmal auflösen, in welcher, das klingt jetzt auch bescheuert, Beziehung du zu ihm stehst. Sag einfach, wie es ist.
Also nach meiner Beziehungsdefinition, auch aus einer der letzten Sendungen, wäre es eher mit du mich auch zu bezeichnen, weil ich die große Freude eigentlich ursprünglich hatte, einen von ihm designten Platz zu spielen. Also Vijay Singh gehört natürlich auch zu einem der Platzdesigner in Mission Hills in China, in Shenzhen, wo diese wahnsinns vielen tollen Golfplätze mit eben ganz unterschiedlich tollen Platzdesignern irgendwie gebaut wurden und wo ich eben mal die große Freude hatte, spielen zu dürfen. Und ich hatte zuvor den World Cup Course gespielt und da wirklich war da total begeistert, ein fantastischer Platz. Und natürlich ist es ein riesen Resort und alles natürlich für den Golfer traumhaft toll. Und am zweiten Tag habe ich dann den Vijay Singh Golf Course gespielt und muss er wirklich sagen, der hat mir die Laune dermaßen verhagelt. Also der Kurs ist natürlich auch makellos und das ist alles schön angelegt, aber Vijay Singh scheint eine besondere Beziehung zu Sand zu haben. Und es ist also einfach so, dass du dann, kannst dir also repräsentativ für den Platz ist, du stellst dir ein langes Par 4 vor, relativ sehr enges Fairway. Links ist meistens irgendwie Baumbestand, Wald irgendwie, also so fast Parklandmäßig anmutend. Dann hängt das Gelände von links nach rechts und zwar ziemlich stark, sodass du genau weißt, alles wird rechts weggehen und rechts ist auf der kompletten Länge, also vom Abschlag bis zum Grün, einfach Sand. Und dann stehst du halt da als so ein mickriger Amateurspieler, wie ich das auch noch bin, und kriegst dann halt schon deswegen Depressionen, weil wenn du dann zum nächsten Tee gehst, du warst natürlich sowieso in diesem Sand, weil sich das, also du machst einen Abschlag nach links und der gelingt auch gut. Und aber natürlich, wenn da nicht irgendwie alles wahnsinnig nass ist und das bremst, dann rollt er halt runter, wie das halt so ist. Und dann stehst du in diesem Sandhindernis, hast dann die Caddy-Damen und das ist mir dann wiederum wahnsinnig peinlich, weil wenn du dann da drinnen bist und du bist bei jedem Loch quasi im Sandhindernis, ich meine, ich habe dann immer toll rausgespielt und alles, das ist ja nett, aber dann machen die das nämlich auch sauber. Und meine persönliche Frustbewältigung, wenn ich irgendwo im Sand war, ist, dass ich dann den Rechen nehmen kann und meine Aggressionen abbauen kann, indem ich dann diesen Sand wieder schön hinreche für den Nachfolgenden. Und das wurde mir dann genommen und dann war mir das so unangenehm, dass die so viel Arbeit mit mir hatten. Und dann kommst du zum nächsten Tee und dann ist vor dem Tee auch nochmal so eine Sandlandschaft wie so ein Zen-Garten mit so einem Bäumchen drin. Und du denkst einfach nur, irgendwann kannst du das Wort Sand und auch das Objekt Sand einfach nicht mehr sehen. Also Vijay Singh, toller Kurs, aber hätte es nicht ein bisschen weniger Sandhindernis sein können? Himmel nochmal. Also den zu spielen, wie gesagt, kann ich empfehlen, toller Kurs, aber da musst du wissen, wie du aus dem Sandhindernis rauskommst, definitiv.
Aus dem Sandhindernis musste Singh auf jeden Fall im Phoenix Country Club quasi nicht raus. 67, 67, 67 und zum Schluss die 61 hat er 10 Birdies auf den Platz gezaubert, war überhaupt nicht wirklich in Trouble, hat diesen 6-Schlag-Rückstand nach der dritten Runde dann wettgemacht in einen 4-Schlag-Sieg, also in einen Vorsprung umgewandelt, hatte dann auch noch eine schöne Birdie-Serie auf der Runde und am 7. Loch dann bereits den Rückstand schon ausgeglichen gehabt und dann war er auch relativ schnell dann vorne und am Ende ließ er sich diesen Sieg dann auch nicht mehr nehmen. Scott McCarron, ich habe es gesagt, einer der Verfolger von Bernhard Langer im Rennen um die Gesamtwertung, der hätte schon gewinnen müssen, hat es nicht geschafft, blieb damit am Ende dann auf dem 2. Platz der Jahreswertung und Bernhard Langer, der hat es wieder geschafft. Zum 7. Mal insgesamt hat er diese Saisonwertung gewonnen, zum 5. Mal heißt das Ganze ja Schwab Cup oder seit 5 Jahren heißt es Schwab Cup und den hat eigentlich auch er immer gewonnen.
Ja, das ist, irgendwie, das gehört irgendwie dazu, dass Langer den Schwab Cup gewinnt um diese Jahreszeit. Also er hat 4 von 5 Mal gewonnen und das ist einfach eine Riesenleistung. Und wie das halt so oft ist, wenn du konstant auf so einem Level spielst und dauernd gewinnst, sind dann irgendwie, also wir waren ja, dieses Jahr war ja seine Siegesserie nicht so beeindruckend, muss man jetzt tatsächlich mal sagen, aber im Vorjahr kann ich mich noch dran erinnern, dass wir ja bei jeder Sendungsvorbereitung irgendwie kurz besprochen haben, was machen wir heute und dann so, ja, und Lange hat wieder gewonnen, langweilig. Also natürlich nicht respektlos gemeint, aber das ist ja, der hat ja dominiert ohne Ende. Dieses Jahr war es eben offener, das Rennen und deswegen waren am Schluss eben auch noch mehr in der Verlosung für eben diesen Schwab Cup Titel und er hat es dann, obwohl er bei dem Turnier jetzt keine Glanzleistung vollbracht hat, trotzdem geschafft, sich den zu sichern. Jemand wie Vijay Singh, der da zum Beispiel wirklich diesen wahnsinnigen Sieg eingefahren hat und der ja tolles Golf spielen kann, auch ehemaliger Weltranglistenerster und alles, der hat halt einfach nicht diese Konstanz gezeigt und der war da ja für den Schwab Cup zum Beispiel überhaupt nicht im Rennen, hat auch gar nicht so oft gespielt, glaube ich, und insofern ist das wirklich so ein Ding von Langer da, das heimzutragen und er freut sich da jedes Mal wieder drüber und für ihn, der so ein Sportler ist und der so wirklich begierig ist, ja auch sich selbst noch zu verbessern und Titel zu holen, ist das, glaube ich, ein Riesen-Achievement. Und er wird da sehr, sehr glücklich sein, das erneut geholt zu haben. Und also von meiner Seite aus nur also unfassbaren Respekt für diese Leistung. Ja. Da können sich praktisch alle Sportler eine Riesenscheibe von abschneiden, von seiner Einstellung und von seiner Attitude, von seinem golferischen Spirit. Das ist richtig groß.
Definitiv. 11 Jahre spielt er voll auf der PGA Tour Champions. 10-mal davon hat er diese Money List am Ende gewonnen. Also das sind schon wirklich tolle Zahlen. Dabei war es eine eher durchwachsende Saison für ihn. 2 Siege, 6-mal Zweiter und 14-mal in den Top 10. Das hat er schon besser hingekriegt, aber wir wollen hier überhaupt nicht auf hohem Niveau rummeckern. Bernhard Lange, du hast ihn gewürdigt und das völlig zu Recht. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle natürlich von mir dann auch. Ganz kurz noch der Blick auf die LPGA Tour. Blue Bay, Hainan Island, der Austragungsort, gewonnen hat am Ende Gabby Lopez, die Mexikanerin, hat sich durchgesetzt mit -8 Einschlag vor Aria Yutanugan, die ein eher durchwachsenes Wochenende hatte, eine 71 und eine 73 gespielt hat, nach einer 69 und einer 68 zum Auftakt. Es wäre da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Céline Boutier aus Frankreich, die holt sich den 3. Platz. Also wird damit aus europäischer Sicht auch zufrieden sein. Und Caroline Masson, die landete am Ende auf dem geteilten 18. Platz, hatte einen Score von +4, also 12 Schläge hinter der Spitzenreiterin am Ende gelegen. Und Sandra Gahl, die hatte nach der ersten Runde zurückgezogen. Mehr Golf gibt es natürlich in dieser Woche bei nurgolf hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert einfach unseren Feed bei uns in der App oder bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, sobald es was Neues in Sachen Golf gibt hier bei uns. Und ansonsten schaut bei uns auf der Webseite vorbei, meinsportpodcast.de. Diese Webseite ist neu. Ich denke, ihr findet euch sehr schnell, sehr gut zurecht, findet alles, was ihr sucht. Und wenn ihr ein bisschen durchscrollt, nur Golf findet ihr natürlich in der alphabetisch angelegten Sendungsliste unter N. Also ein bisschen weiter scrollen, nicht aufgeben, ihr findet's. Oder ihr guckt einfach unter den aktuellen Podcasts jeden Tag. Da wird auch in dieser Woche wieder jede Menge Golf mit dabei sein, Desiree. Und ich denke, wir hören uns auch mindestens 2-mal wieder.
Na, aber hallo, ich freue mich drauf.
So sieht's aus, ich auch. Und auf euch zu Hause an den Endgeräten freuen wir uns natürlich auch. Hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports. Jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportpodcast.de.